Adi Podcast ist der Kanal für Menschen mit starkem Übergewicht und Mediziner, die sich für die Adipositas-Therapie interessieren und engagieren. Konzipiert und umgesetzt vom Adipositas Zürich Team. Und hier kommen eure Gastgeber Professor Dr. Med Marco Güter, Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarek Abunay.
Samstag, der 18.11. Samstag, der 18.11. Da war doch irgendwas.
Ja, da täuschst du dich nicht, Tarek. Da ist in der Tat ein wichtiger Termin. Und zwar haben wir für den 18.11., ich sag's nochmal, der 18.11., geplant, ein Symposium zu veranstalten. Und zwar unser Zürich Meets München Symposium.
Zusammen mit unseren Freunden aus dem Adipositas-Zentrum München, Gräfelfing, Dr. Min Son.
Und was machen wir da?
Viele Vorträge, viele Informationen, viel Spaß und Freude um das Thema Adipositas.
Und ganz wichtig, auch viel Zeit zwischendurch zum Netzwerken und zum persönlichen Austausch für Fragen, die man sich vielleicht im Auditorium nicht zu stellen wagt und lieber im direkten persönlichen Gespräch klären möchte.
Und eine Podcast-Serie nehmen wir auch noch auf.
Also, Samstag, der 18.11. im wunderschönen Männedorf. Die Infos findet ihr hier in den Shownotes zur Eventseite. Und wir freuen uns
auf euch.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Marco Güter, ich bin bariatrischer Chirurg und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcasts.
Auch ich darf euch begrüßen. Mein Name ist Andreas Thalheimer, ebenfalls bariatrischer Chirurg hier im Adipositas-Zentrum Zürich. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Und wir haben heute als Dritten hier am Tisch sitzen
den Tarek Abunay. Ich bin die Patientensicht, sage ich jetzt mal. Ich leite die Adipositas-Selbsthilfegruppe in München City, die Dicken Freunde. Das mache ich zusammen mit der Roberta, die Dicken Freunde München. Und ja, ich betrachte das Ganze wie immer aus der Patientensicht. Und heute sprechen wir über ein sehr spannendes und viel diskutiertes Thema in der Community. Und dazu habe ich auch vor ein paar Wochen einen Artikel geschrieben. Das ist nämlich der berühmt-berüchtigte Magenballon. Und da kamen so viele Fragen, dass wir gesagt haben, dazu machen wir eine Folge. Wenn ich jetzt als Patient, lieber Marco und lieber Andi, zu euch komme und sage, so, mach mir mal schnell einen Magenballon. Was sagt er dann?
Ja, erstmal nix. Da bin ich in der Regel erstmal sprachlos. Also schnell geht das generell, die Behandlung der Adipositas mal schnell ist ja nun für sich schon ein Problem. Die Formulierung würde bei mir dann signalisieren, dass jemand primär ein kosmetisches Interesse hätte, was in dem, was wir tagtäglich machen, ja eigentlich nur eine untergeordnete Rolle spielt, jedenfalls aus medizinischer Sicht. Der erste Schritt wäre von meiner Seite dann zu fragen, wieso ausgerechnet der Magenballon und wie die Patientin oder der Patient darauf kommt, dass der Magenballon für sie eine gute Option darstellen würde. Also das wäre meine Reaktion.
Vielleicht gehen wir mal noch einen Schritt zurück und erklären erstmal, was ein Magenballon überhaupt ist. Magenballon ist in den 80er Jahren bereits entwickelt worden und ist eine Möglichkeit, durch einen Gegenstand, der mit Luft oder Wasser gefüllt wird, der in den Magen platziert wird, sowas wie ein Völlegefühl zu induzieren, also auszulösen, wodurch die Magenballonträger weniger trinken und essen können. Dadurch nimmt das Körpergewicht automatisch ab, so die Theorie zumindest. Der Magenballon wurde immer schon so ein bisschen auch verkauft als eine Möglichkeit, ohne diese ganzen Operationen und aufwendige Interventionen und Therapiegeschichten relativ einfach und zügig Gewicht zu reduzieren. Wir müssen so ein bisschen im Kopf behalten, es gibt verschiedene Möglichkeiten, so einen Ballon einzulegen. Entsprechend verschiedene Systeme gibt es. Wichtig, sich vorzustellen, so ein Magenballon wird in der Regel ja mit einer Flüssigkeitsmenge von ungefähr 6, 7, 750 bis zu 800 Milliliter Flüssigkeit gefüllt, respektive Luft. Das ist also schon eine gehörige Größe, die dann im Magen liegt, im wahrsten Sinne. Es liegt ein Ballon im Magen. Das ist auch die Wirkungsweise. Das bedeutet, dass der Platz im Magen wird einfach kleiner, die Leute haben weniger Hunger und wenn sie was essen, entsteht sofort ein Völlegefühl und dann hören die Leute, die so einen Magenballon haben, entsprechend auf zu essen.
Darf ich da gleich mal einhaken? Also ich sollte vorausschicken zu Beginn dieses Podcasts, dass ich von uns dreien den Magenballon wahrscheinlich am kritischsten sehe. Dafür gibt es Gründe, vielleicht schaffen wir es da später auch noch drauf einzugehen. Aber ein Grund, da kann ich mich jetzt gar nicht zurückhalten, das muss ich gleich mal sagen, wenn du sagst, die Wirkweise ist ein Völlegefühl. Jetzt wisst ihr ja als wiederholte Abonnenten unseres Podcasts und verfolgen unsere Aktivitäten in den sozialen Medien ja sicherlich, dass wir uns schon länger intensiv mit den physiologischen Mechanismen der Appetitregulation und Hunger und so auseinandersetzen. Und wir wissen natürlich, dass das alles viel komplexer ist, als wir das damals gedacht haben. Also es ist wirklich die Überlegung, dass ich einem Menschen, der offensichtlich ein Übergewichtsproblem hat, mechanisch daran hindern muss, noch mehr zu essen, indem ich ihm irgendwas in den Magen platziere, was ihm ein Völlegefühl vermittelt, und ihn mechanisch daran hindert, Nahrung zu sich zu nehmen. Ist das die Überlegung dahinter?
Naja, die Überlegung aus meiner Sicht ist ja primär mal, dass den betroffenen Patientinnen und Patienten eine Möglichkeit angeboten wurde, ohne diese Operationen und Narkose und all diese Geschichten relativ einfach, in Anführungsstrichen, relativ einfach eine Möglichkeit zu bekommen, Gewicht zu reduzieren. Ich sehe das auch kritisch, keine Frage. Und es ist von Marketingseite halt immer auch so verkauft worden und auch beworben worden, dass ohne Operation eine Gewichtsreduktion erreicht werden kann. Das ist ja so die Marketing-Idee dahinter. Dass da solche Überlegungen über Wirkungsweisen, also sprich das, was du eben gesagt hast, Völlegefühl, Appetitregulation, all diese Sachen, über die wir ja auch in der wissenschaftlichen Literatur viel lesen und selber auch dazu beitragen, all diese Sachen spielen hier beim Magenballon natürlich überhaupt gar keine Rolle. Für die Patienten attraktiv ist es, dass man das ohne große Probleme mittels einer Magenspiegelung, also einer sogenannten Gastroskopie, in einer relativ gut verträglichen Sedierung einlegen lassen kann, in einem ambulanten Eingriff und geht dann wieder nach Hause. Und das ist natürlich erst einmal attraktiv aus der Perspektive der betroffenen Patientinnen, weil sie da jetzt nicht groß in ein Krankenhaus müssen, sie müssen keine Narkose machen, keine Operation, keine Vorbereitung, keine sonstigen Sachen. Es ist erstmal so der Blick und die Perspektive der Betroffenen eine einfache Geschichte.
Aber so einfach ist es ja nicht.
Aus Patientensicht würde ich sagen, es ist nicht nur aus Patientensicht deswegen so attraktiv, sondern auch aus Arztsicht. Denn ich habe euch ja schon mal im OP begleiten dürfen und ich sehe da den Da Vinci-Roboter, ich sehe Anästhesisten, ich sehe da ein Riesenteam, eine Riesentechnik. Viele Ärzte haben ja auch gar nicht die Möglichkeit, diese Technik vorzuhalten, insbesondere wenn es zu Komplikationen kommt, und nutzen nicht auch bestimmte Ärzte, die diese Hintergrundinfrastruktur überhaupt gar nicht haben, den Magenballon als Allheilmittel, weil sie nichts anderes anbieten können?
Ja, sicher. Aber sie, also das ist, ist ein wichtiger Punkt. Also was in diesen ganzen Überlegungen natürlich eine Rolle spielt, ist, dass es ja immer eine Diskrepanz zwischen dem gibt, wie es verkauft wird. Du hast in dem Zusammenhang den Begriff Marketing verwendet und wie es dann wirklich ist. Oder? Also wir selber in unserem Adipositas-Zentrum in Zürich bieten den Magenballon nicht an. Ganz einfach aus dem Grund, weil es in der Schweiz von den Krankenkassen nicht als anerkanntes Therapieverfahren zur Behandlung des Übergewichtes angesehen wird. Da wurden damals auch Experten dazu befragt, aber es geht um Andauer, also Dauerhaftigkeit des Effektes, Nachhaltigkeit der Behandlung und erzielter Gewichtsverlust, der natürlich deutlich geringer ist als das, was wir durch operative Maßnahmen erreichen können und eigentlich auch niedriger ist als das, was wir mittlerweile durch die neuen Medikamente erreichen können. Aber es ist ja für die Patienten überhaupt kein schonendes Verfahren. Also die Patienten, die ich kenne, weil es gibt im Großraum Zürich natürlich Kolleginnen und Kollegen, die dieses Verfahren anbieten auf Selbstzahlerbasis. Das sind dann die Webseiten, wo man dann schon gleich Finanzierungsmodelle sieht. Die Patienten, die ich gesehen habe, haben starke Nebenwirkungen. Es ist also nicht nur ein leichtes Völlegefühl, sondern es ist wiederholtes starkes Erbrechen bis zur Unfähigkeit, Nahrung auf sich zu nehmen. Es gibt Ulzerationen an der Magenschleimhaut mit Blutungen. Es gibt geplatzte Magenballons, die sich nach unten in das Darmsystem vorarbeiten. Also da ist natürlich die fehlende Infrastruktur der anbietenden Kollegen schon ein Problem, weil sie sich dann um die Komplikation selber gar nicht kümmern können unter Umständen und nach meiner Erfahrung auch nicht besonders gern tun. Also das ist ein Punkt, der gehört natürlich auch zum Magenballon dazu. Aber gleichwohl siehst du ja auch immer eine Indikation für dieses Verfahren, oder?
Ich persönlich jetzt?
Ja, du hast es ja auch schon verwendet.
Ja, ich habe das verwendet in meiner Zeit in Deutschland, keine Frage. Lass mich noch mal 2, 3 Kommentare zu dem beitragen, was du gesagt hast. Der Magenballon ist immer Selbstzahler. Das ist auch in Deutschland so. Es wird in nur extremen Ausnahmefällen irgendeine Kostenübernahme seitens der Krankenkasse vorliegen, die den Einsatz des Magenballons rechtfertigt. Das heißt, alle, die sich für einen Magenballon interessieren, werden dafür selber bezahlen. Die Kosten für einen solchen Magenballon, zumindest in der Zeit, in der ich mich damit beschäftigt habe damals, das waren so zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Ob das noch immer so ist, das kann ich gar nicht genau sagen, weil ich diese Perspektive, wie gesagt, ein bisschen aus den Augen verloren habe. Also es ist immer eine Selbstzahleraktivität und du hast natürlich recht, Marco, dass die Patienten deutlich mehr Probleme haben als jetzt nur ein leichtes Völlegefühl oder idealerweise nur so ein kleiner Aufpasser, dass man sich nicht überisst. Gleichwohl ist es natürlich auch so, dass die wir sehen, also die Patienten und Betroffene, die einen Magenballon haben und die dann zu uns kommen, sind natürlich auch ein selektiertes Klientel, weil die haben echte Probleme. Also schwerwiegende Komplikationen, die du ja schon auch angesprochen hast. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir noch einmal darauf hinweisen, dass die Komplikationsmöglichkeiten mit einem solchen Magenballon nicht zu unterschätzen sind. Und zwar ernsthafte Komplikationen bis hin zu durchgeplatzten Magenwänden, schwere Blutungen, Darmverschluss. Ja, auch Todesfälle sind beschrieben im Rahmen zum Beispiel der Entfernung eines Magenballons durch die Reizung von ganz bestimmten Nerven an der Speiseröhre, die dann zum Herzstillstand führen können. All das ist beschrieben, all das ist passiert. Also es ist mitnichten so, dass die Patienten hier frei von allen Komplikationen sind. Und hinzu kommt, dass die allermeisten wirklich einen starken Oberbauchbeschwerdenkomplex haben mit Erbrechen, mit Übelkeit und die allermeisten, die wir so erleben, tatsächlich deutlich mehr Probleme haben, als ihnen vorher suggeriert wurde.
Und Also du sagtest, du hast das Verfahren okay. in Deutschland selber auch angewendet.
Ja, ich sehe,
in welchem Zusammenhang?
Ich komme aus der Nummer jetzt nicht raus. Also warum habe ich das Verfahren angewandt?
Ich habe mich festgebissen.
Ja, ich merke das. Wir haben in den deutschen Zeiten diese Magenballons benutzt bei Patienten, die sehr hohes Körpergewicht hatten, die ein sehr hohes Operations- und Narkoserisiko hatten, bei denen wir den Magenballon für eine Zeit von 3 bis 4 Monaten genutzt haben, um eine Gewichtsreduktion von 10 bis 20 Kilogramm zu erreichen, um dann aber fest als zweiten Schritt eine Magenbypass- oder Schlauchmagenoperation durchzuführen. Dieses Vorgehen nennt man eine sogenannte Präkonditionierung oder ein Bridging-Verfahren. Das bedeutet einfach, die optimalen Bedingungen für den eigentlichen bariatrischen Eingriff zu schaffen. Man muss aber ganz klar sagen, dass das zu den Zeiten war, als es noch keine wirklich guten, wirkungsvollen Medikamente gab, die uns zur präoperativen Gewichtsreduktion hätten unterstützen können, so wie das ja eigentlich heute der Fall ist. Also diese Indikation, dieser Einsatz des Magenballons ist heutzutage eigentlich ja nicht mehr vorhanden, weil wir entsprechende Medikamente zur Verfügung haben.
Wobei ja die Medikamente auch noch nicht immer von den Krankenkassen übernommen werden, jedenfalls nicht dauerhaft. Wir haben ja da auch schon mal drüber gesprochen. Wir wissen, es müssen Zwischenetappenziele erreicht werden. Es wird nach spätestens 3 Jahren wird die Kostenübernahme sistiert. So ist es jedenfalls in der Schweiz. Dann gibt es die soziale Schere und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Aber aus Schweizer Sicht ist das natürlich etwas, was wir auch weniger kennen. Diese Indikation für die super, super Adipösen, sag ich mal. Weil wir ja in der luxuriösen Lage sind, seit 2011 die bariatrischen Operationen zur Leistungspflicht der Krankenkassen hinzugefügt zu haben unter gewissen Bedingungen. Aber das natürlich dazu geführt hat, dass wir deutlich mehr und auch früher, also jetzt nicht absolut, aber prozentual früher und mehr operiert haben als die Kollegen in Deutschland. Und wir diese Extremfälle der Adipositas, also die für euch ja häufig Regelfälle sind, weil ja in Deutschland immer noch sehr spät operiert wird, gar nicht sehen oder gar nicht gesehen haben. Das heißt, wir standen gar nicht vor dieser Problematik oder jedenfalls nicht so häufig, jemanden in der Praxis zu sehen, der so adipös ist, dass man ihn technisch nur unter sehr, sehr hohem Risiko hätte operieren können. Und okay, zugegeben, da sehe ich die Möglichkeit, durch ein zeitlich limitiertes Verfahren mit niedriger Komplikationsrate oder sag ich mal kontrollierter Komplikationsrate einen Magenballon zu implantieren, das ist ein Setting, wo ich mir vorstellen könnte, dass das Sinn macht. Aber jetzt so 10, 20 Kilogramm Unterschied, die du beschrieben hast, bei jemandem, der einen BMI von 60 oder größer hat, macht das so einen großen Unterschied in deiner Wahrnehmung?
Ja, absolut. Also wir haben eine ganze Reihe von Patienten, und du sagst es schon völlig richtig, die eine ganz andere BMI-Situation haben als das, was wir hier in der Schweiz sehen, mit einem Magenballon präbariatrisch, also vor einer Operation, vorbehandelt. Und eine Gewichtsreduktion von 10 bis 20 Kilogramm, selbst bei Körpergewichtssituationen von 200, 220, 230 Kilogramm, ist absolut hilfreich. Wir sehen dann eine deutlich verbesserte operative Situation. Und damit reduzieren sich Narkoserisiko, es reduziert sich Operationszeit und damit insgesamt das ganze, wir nennen das perioperative Morbiditätssystem, also sprich, alle möglichen Sachen, die um und während der Operation herum passieren können. Also das macht tatsächlich Sinn, und ich halte es nach wie vor für sinnvoll, im Einzelfall darüber zu diskutieren. Aber ich stimme dir völlig zu, dass wir dieses Klientel hier in der Schweiz gar nicht so sehr häufig sehen. Es ist gar keine Seltenheit, dass ein deutsches Adipositas-Zentrum ein Durchschnitts-BMI all seiner Patienten von an die 50 Kilogramm pro Meter zum Quadrat hat. Das sind natürlich für uns absurd hohe Zahlen. In dem Adipositas-Zentrum, in dem ich vorher gearbeitet habe, hatten wir einen Durchschnitts-BMI all unserer Patienten von 48,6 Kilogramm pro Meter zum Quadrat. Das ist natürlich deutlich höher, als wir das hier sehen. Und das bedeutet, dass wir natürlich Einzelfälle haben von Leuten, die eine gewisse Vorbereitungsprozedur vielleicht benötigen, um weniger Komplikationen während der eigentlichen Prozedur zu haben.
Okay, also das wäre ja etwas, auf das ich mich einlassen könnte, wie gesagt. Aber über die Rolle des Magenballons als alleinige primäre Therapie für Patienten, die an Adipositas leiden, da müssen wir schon auch nochmal in aller Deutlichkeit sprechen, oder? Also wenn man sich jetzt die Literatur anschaut, die Daten, die dort publiziert sind, das sind in der Regel Studien mit sehr kurzem Follow-up, was nicht überraschend ist, weil der so ein Ballon auch häufig von den Firmen empfohlen wird, nicht länger als 6 bis maximal 9 Monate zu belassen. Und wenn der Ballon entfernt wird, kommt es ja in der Regel zu einem entsprechenden Wiederanstieg des Körpergewichts. Und wir kennen ja die Mechanismen bei den Patienten, dass das ja nicht beim Ausgangsgewicht stoppt, sondern häufig darüber hinausschießt und man im Rahmen des Jojo-Effekts sich dann immer durch Abnehmen und wieder Zunehmen, Abnehmen, wieder Zunehmen eigentlich so langsam auf ein höheres Körpergewicht hochschaukelt. Habt ihr damit auch Erfahrungen gemacht? Hat das da auch gelegentlich nicht eine Rolle gespielt, um auf die Eingangsfrage vom Tarik zurückzukommen? Also meine Antwort ist klar, ich kann Ihnen da nicht helfen mit diesem Magenballon, aber habt ihr das in Deutschland dann? Oder weißt du noch, wie die aktuelle Praxis ist in Deutschland?
Nein, das kann ich nicht sagen. Und ich kann nur sagen, dass wir nie Patienten primär mit einem Magenballon therapiert haben. Mhm. Die einzige Indikation war, wie dargestellt, die Vorbereitung zur bariatrischen Operation und zur präoperativen Gewichtsreduktion. Aber die zielgerichtete Therapie der Adipositas nur mit dem Magenballon nie gemacht. Ich denke, wir sollten aber auch noch über eine andere Patienten- oder Menschengruppe sprechen, nämlich die eigentlich nicht die klassischen Kriterien einer Adipositas erfüllen. Wir sprechen ja in der Adipositas-Medizin von der Adipositas per Definition, wenn ein BMI von über 30 Kilogramm pro Meter zum Quadrat erreicht ist. Jetzt gibt es ja Patienten mit auch subjektiv gefühlt gehörigem Übergewicht, die aber, sagen wir mal, die klassische Definition der Adipositas nicht erfüllen, die in irgendeiner Illustrierten gelesen haben, dass es eine unproblematische, leicht durchzuführende Methode gibt, um jetzt mal schnell vor der Sommersaison noch einmal 10 Kilo, 12 Kilo zu verlieren. Da ist natürlich so ein bisschen die Verlockung, hier ohne großen Aufwand schnell einen Magenballon einlegen, nicht von der Hand zu weisen. Was können wir denn solchen Patienten alternativ anbieten, wenn wir sagen, naja, sie sind gar nicht adipös, sie haben aus unserer Sicht objektivierbar gar kein Problem, aber aus deren Sicht subjektiv schon. Wie siehst du das?
Ja, das ist ja eine Situation, die haben wir auch 5 bis 10 Mal pro Jahr, sag ich mal, wo jemand in Kontakt mit uns tritt und sagt, ich brauche unbedingt Hilfe, ich brauche unbedingt Hilfe. Und wenn wir dann die Daten anfragen, kommt da irgendwie ein BMI von 28 und man denkt sich so, naja, also so richtig groß ist das Problem nicht, wenn man das vor dem Hintergrund sieht, mit welcher Patientengruppe wir sonst so zu tun haben. Und dann ist man natürlich versucht, das Problem der betroffenen PatientInnen in dem Moment auch nicht ernst zu nehmen. Da muss man natürlich aufpassen, weil das ist ja was Subjektives. Und wenn man einfach nicht sich wohlfühlt in seinem Körper, ist das natürlich schon eine Form des Leidens, die einen im Alltag schon aktiv und sehr stark beeinträchtigen kann, das muss man sagen. Ich persönlich finde, und dabei bin ich auch verblieben, dass ich diesen Patienten primär in meiner Rolle als bariatrischer Chirurg antworte und sage, naja, es gibt da verschiedene Verfahren. Mein Spezialgebiet ist da vor allen Dingen die bariatrische Chirurgie. Das kommt für Sie schon mal nicht in Frage. Das finde ich dann auch eine wichtige Information und davon bin ich auch überzeugt. In Ausnahmefällen mit unkontrollierbaren Typ-2-Diabetes können diese BMI-Grenzen ja auch auffallen, aber aufgeweicht werden, aber darum geht es nicht. Aber ich würde tatsächlich, bevor ich jetzt irgendeine Intervention, von der ich weiß, dass sie das Essverhalten nachhaltig negativ beeinträchtigt, abraten und davon Gebrauch machen, dass wir glücklicherweise jetzt über neuere Medikamente verfügen. Und ich würde die Patienten doch zu unseren Netzwerkpartnern, unseren internistischen Kollegen schicken und ihnen nahelegen, sich dort von der Ernährungsberatung betreuen zu lassen und sich möglicherweise medikamentös behandeln zu lassen.
Ja, wichtiges Statement. Tarik, war denn für dich Magenballon mal irgendwann ein Thema in deiner Historie?
Bevor ich das beantworte, ganz kurz der Hinweis an unsere Zuhörer. In der letzten Folge besprechen der Marco und der Andi mit Professor Schultes, sie waren extra für den Podcast in St. Gallen und haben mit Professor Schultes über das Thema medikamentöse Behandlung von Adipositas gesprochen. Den findet ihr auch hier, einfach die Folge davor hören. Nein, für mich war der Magenballon nie ein Thema. Der ist schon immer ein Thema, wenn ich befragt werde von Teilnehmern von Selbsthilfegruppen oder wenn mich Patienten anrufen und fragen. Auch zum Beispiel der Mann von der besten Freundin meiner Lebensgefährtin. Der hat sich auch so einen Magenballon machen lassen. Ich habe gesagt, ist eigentlich absoluter Blödsinn, glaube ich. Und genau so war es auch. Also nach ein paar Wochen hat er sich den entfernen lassen, weil er einfach dieses Völlegefühl, wofür eigentlich das Phänomen bei einem Magenballon ist ja, und das kann ich jetzt nur aus Patientensicht sagen, im Grunde genommen macht der Magenballon genau das, was er ja tun soll. Aber das wird so unangenehm empfunden von vielen Patienten, dass sie nach ein paar Wochen sagen, der soll wieder raus. Und ich glaube, sehr viele Ärzte, die auch den Magenballon anbieten, machen häufig den Fehler, dass sie sagen, das ist alles so problemlos. Aber man sollte schon darauf hinweisen, der Magenballon tut genau das, was er soll. Und gerade deswegen kann es massiv unangenehm sein für dich. Und du wirst nach ein paar Wochen wieder sagen, raus damit.
Darf ich da nochmal kurz fragen? Also du sagst ja, für dich hat es nie eine Rolle gespielt. Das, was wir jetzt miteinander besprochen haben, ist ja jetzt auch nicht neu. Also ab und zu kommt mal ein Magenballon, den kannst du schlucken, dann gab es einen luftgefüllten, dann gab es einen flüssigkeitsgefüllten, dann gibt es welche, die lösen sich wieder auf. Aber so richtig viel tut sich da auf dem Gebiet nicht, jedenfalls nicht, was die Wirkungsweise betrifft. Und das ist ja schon lange bekannt. Warum ist das denn immer noch so ein Thema in der Patienten-Szene? Warum, wenn du einen Blog dazu verfasst, warum löst der so viel Reaktionen aus, wo doch für viele Leute, ich hoffe, ich lehne mich da jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster, aber viele Kolleginnen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, doch die Einordnung des Magenballons in den verfügbaren Therapieoptionen, die wir haben, relativ klar ist.
Naja, ich sage jetzt mal so ziemlich provozierend. Es gibt ja zwei Sichtweisen. Die erste Sichtweise ist, dass ich als Patient natürlich die Möglichkeit in Betracht ziehe, wenn ihr als Chirurgen mich wegschickt. Also du hast eben zum Beispiel gesagt, ab ein bestimmter BMI, da kommt so eine Operation nicht in Frage, was ich ja auch nachvollziehen kann. Aber ich glaube, da gibt es auch eine ganze Gruppe von Patienten, die dann sagen, okay, was mache ich dann? Und dann kommen die irgendwann auf das Thema Magenballon. Ja? Also du hast natürlich recht mit deinem Standpunkt, Aber ob das der Patient versteht oder nicht, oder ob er das akzeptiert oder nicht, das kann man ja im Vorfeld nicht sagen. Also deswegen glaube ich, einige, die sagen, okay, für mich kommt eine bariatrische Operation nicht in Betracht, die gucken nach dem Magenballon. Und die zweite Gruppe, glaube ich, die auch sehr groß ist, in Vorbereitung meines Artikels habe ich ja mit dem Andi darüber gesprochen und er hat einen sehr schönen Vergleich gebracht. Er hat gesagt, Magenballon ist ja auch schon sowas wie zum Friseur gehen oder also man kann es auch unauffällig machen. Man hat keine Ausfallzeiten, man kann es unbeobachtet von seinen Freunden und so weiter machen. Es ist bequem. Bequem ist nicht immer gut, das haben wir, glaube ich, in der Folge gelernt. Aber ich glaube, das sind die Motivationsfaktoren, die die Leute in Richtung Magenballon bringen.
Spielt es da auch mit rein, dass, und das haben wir, das ist ja ein wiederkehrendes Thema in unseren Diskussionen, Adipositas als Krankheit, ja, nein, bin ich erkrankt, ist es vielleicht doch etwas, was ich einfach nur habe, weil ich mich selber nicht in den Griff bekomme und das mit der Diät nicht hinbekomme. Es ist deswegen auch so verlockend, etwas zu machen, was das Umfeld nicht unmittelbar mitbekommt, weil man immer noch ein Problem hat, damit zuzugeben, dass man für das Gewichtsproblem Hilfe braucht?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Das ist der Grund, warum die Leute in die Unauffälligkeit gehen. Und irgendeine Form der Intervention, in irgendeine Form der Therapie suchen, ohne dass es das Umfeld mitkriegt. Das ist ein richtiger und wichtiger Punkt.
Glaube ich auch, ja. Ich glaube das auch. Ich glaube, dass man sich, also man setzt sich nicht richtig damit auseinander, glaube ich, und braucht schnell eine Lösung. Und meistens ist ja schnell auch nie gut.
Ja, jedenfalls nicht nachhaltig, oder? Also da haben wir noch einiges an Aufklärungsarbeit zu erledigen. Und ich kenne keine andere Erkrankung, wo Leute bereit wären, auf ein nachgewiesenermaßen nicht nachhaltiges Therapiekonzept zurückzugreifen, nur weil es schnell ist und bequem.
Und unauffällig.
Und unauffällig.
Was sagt ihr zu dem Thema Magenballon, liebe Community? Kein Thema wird so häufig diskutiert oder auf jeden Fall eins der meistdiskutierten Themen. Schreibt es uns doch in die Kommentare. Und natürlich der Hinweis, wenn euch diese Folge gefallen hat, markiert sie mit, dass sie euch gefallen hat und abonniert diesen Kanal. Und bevor wir zum Schlusswort kommen, noch ein kurzer Hinweis von mir. Bald ist der 18. November. Und was ist am 18. November, Marco? Und
tja, Andi, was ist am 18. November?
Zürich meets Munich.
Also, wir laden euch ein, zu einer Veranstaltung nach Zürich zu kommen, die wir damals mit Faris und den Kollegen in Gräfelfing initiiert haben, um die Patientengruppen aus Deutschland und aus der Schweiz zusammenzuführen. Wir haben aus nachvollziehbaren Gründen da eine Pause gehabt und würden das jetzt auch wieder aufgreifen in Zürich. Das letzte hat in München stattgefunden, war sehr gut besucht und es war ein intensiver Austausch und für uns sehr lehrreich. Und wir würden das gerne aufgreifen und zwar diesmal in Männedorf. Im schönen Spital der Perle am See.
Männedorf, für alle, die es noch nicht gehört haben, ist ungefähr 20 Kilometer südlich von Zürich, damit der Titel Zürich meets Munich auch weiterhin Bestand haben kann.
Und alle Infos zu dieser Veranstaltung findet ihr auf unserer Webseite und die Adresse der Webseite findet ihr natürlich auch unten in den Shownotes, ist aber ganz einfach. adipositas-zürich.ch und ich bitte euch jetzt noch ganz kurz um ein abschließendes Feedback zum Thema Magenballon.
Also von meiner Seite darf jeder mit jedem Therapiewunsch und jeder Frage zu uns kommen. Wir beantworten die alle gerne. Wir versuchen auch so objektiv wie möglich zu beraten und dabei auch die Wünsche der Patienten zu berücksichtigen natürlich. Das ist nie etwas, was der Arzt alleine entscheidet. Das ist immer etwas, was wir gemeinsam entscheiden. Und gerne reden wir auch mit euch über den Magenballon und versuchen da gemeinsam mit euch die beste Lösung zu finden.
Und damit ist alles gesagt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.